SWR 2 Tandem.
Nicht nur die sowjetischen Soldaten haben zum Ende des Zweiten Weltkriegs massenhaft Frauen und Mädchen in Deutschland vergewaltigt, auch die US-Amerikaner, Franzosen und Briten. Für diese Einsicht hat die Historikerin Miriam Gebhardt neue Quellen ausgewertet, die auch belegen, wie deutsche Behörden, Ärzte und Seelsorger die Integrität der Opfer bezweifelten und nicht geholfen haben. Schweigen war das Gebot der Stunde. Und so wirken die Verbrechen bis heute in den Familien und nachkommenden Generationen nach. Als die Soldaten kamen, Elinor Krogmann im Gespräch mit der Historikerin Miriam Gebhardt.
Frau Gebhardt, Sie haben jahrelang recherchiert und sehr viel Energie reingesteckt in dieses Thema Vergewaltigung zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum?
Also ich hatte zunächst keinen persönlichen Bezug zu dem Thema, der hat sich dann aber auch im Lauf der Arbeit herausgestellt. Mir ging es eigentlich erstmal darum, weil das so ein roter Faden in meiner Arbeit als Historikerin ist, einer Gruppe eine Stimme zu verleihen, die offensichtlich keine bekommen hat. Also in den großen Diskursen der Nachkriegsgeschichte haben die Vergewaltigungsopfer bis jetzt kaum einen Platz gefunden und das interessiert mich. Ich komme eigentlich so von dem Bereich Erinnerungen und Geschichte, also welche Ereignisse oder welche Gruppen in der Geschichte werden erinnert und warum und wie lange. Und also das war eigentlich ursprünglich mein Antrieb.
Und was hat sich dann rausgestellt?
Na, dann hat sich erstmal rausgestellt, dass das doch nicht so weit weg ist, das Thema, wie ich anfangs dachte. Ich komme ja aus Oberbayern und dachte, naja gut, das hat was mit der Flucht und Vertreibung zu tun im Osten. Und man kennt natürlich die Bilder von den Trümmerfrauen in Berlin, die dann Vergewaltigungsopfer wurden. Und dann musste ich feststellen, dass es eben auch in meinen kleinen umliegenden Dörfern passiert ist, eben in dem Fall nicht durch Rotarmisten, sondern durch amerikanische Soldaten. Und natürlich auch zweiter Punkt im deutschen Südwesten. Also es war eigentlich eine flächendeckende Erfahrung einer ganzen Generation. Und da ging natürlich mir auch allmählich ein Licht auf über meine eigene Familie. Ich hatte eine alleinstehende Großmutter in Freiburg, die mit einem kleinen Mädchen nach dem Krieg sich allein durchschlagen musste. Und mir ist schon immer aufgefallen, dass sie, ich sag jetzt mal, sexuell unglaublich spröde war und alarmiert und mir also noch jahrelang, als ich schon längst halb erwachsen war, Warnungen aussprach, wie ich mich zu verhalten habe im öffentlichen Raum und was jungen Frauen alles passieren kann bei Nacht und Nebel. Und ich bekam also regelmäßig Zeitungsausschnitte von Vergewaltigungen geschickt und ich konnte damit eigentlich nicht viel anfangen. Und die Erklärung in der Familie war immer, ja, die ist eben ein bisschen brüde. Und ich denke eben heute, nein, die war wahrscheinlich nicht brüde, die hat in der letzten Kriegszeit und in der Nachkriegszeit eben sehr viel mitbekommen, weil gerade in Freiburg für eine alleinstehende Frau die Straßen äußerst gefährlich waren und sie hat sicher gewusst von den vielen Vergewaltigungen, die dort auch durch die Franzosen passiert sind.
Das kenne ich auch sehr gut. Also die permanente Warnung, geh nicht bei Dunkelheit aus dem Haus, die ja für uns, für mich auch als junges Mädchen nicht mehr wirklich angemessen war zu der Umgebung, in der ich groß geworden bin, die ja eigentlich sicher war in der Regel. Und trotzdem wurde das immer wieder auch thematisiert von meiner Mutter. Und ich kenne eben auch Vergewaltigung als Problem, unausgesprochenes Problem in der Familiengeschichte. Und vermutlich haben ja viele heutige Frauen auch noch diese Geschichte in den Generationen davor gehört oder können darüber berichten. Erleben Sie das auch so?
Ja, also das ist sehr interessant. Seitdem das Buch erschienen ist, bekomme ich mindestens 3 Zuschriften pro Woche von Angehörigen, die sagen, sie sind sich sicher oder sie nehmen fest an, dass ihre Mutter oder Großmutter vergewaltigt worden ist und die jetzt von mir Rat haben wollen, was sie tun sollen. Also die einen sagen, ich habe jetzt ihr Buch gelesen, kann ich das meiner Mutter zum Beispiel auch zum Lesen geben? Die anderen fragen mich, ob ich einen Kontakt machen kann zu anderen Betroffenen, weil sie sicher sind, dass ihre Mutter jetzt im hohen Alter nochmal darüber sprechen möchte und gerne mit anderen Betroffenen sprechen möchte. Also es ist ganz offensichtlich, dass jetzt auch immer mehr Stimmen laut werden aus den Bereichen, von denen man es eben nicht wusste, aus den westlichen Besatzungszonen. Eine ganz interessante Zuschrift war von einem Mann, der gesagt hat, er hat immer gehört, die Russen hätten seine Mutter vergewaltigt und dann fiel ihm eines Tages auf, aber in Südhessen waren ja gar keine Russen. Aha. Und dann hat er 1:1 zusammengezählt und hat sich gedacht, na gut, dann können es eigentlich nur Amerikaner gewesen sein. Und es ist interessant, dass eben diese Frau das sich so umgedeutet hat, weil es war eben noch eher akzeptabel und noch eher denkbar, dass der Täter ein Rotarmist war, weil das eben auch durch Goebbels Propaganda so schon angekündigt worden war. Aber es war offenbar selbst für die betroffene Frau schwer denkbar, dass sie einem amerikanischen Soldaten zum Opfer gefallen war.
Sie haben ja eine sehr hohe Zahl an Vergewaltigungen ermittelt. Also Ihr Zeitraum geht vom Herbst 1944 bis 1955 zum offiziellen Ende der Besatzungszeit. Und Sie haben ermittelt, 860.000 deutsche Frauen und Mädchen sind vergewaltigt worden. Davon 190.000 durch US-Soldaten und 50.000 von Franzosen. Wie sind Sie auf diese hohe Zahl gekommen?
Also vorab, warum überhaupt Zahlen bei dem Thema? Ich hatte Studentinnen, die gesagt haben, das ist doch egal, wie viele es sind. Also jede einzelne Frau ist zu viel. Ich dachte aber doch, es ist wichtig, einen Stellenwert wenigstens zu haben. Also ein Ereignis kann größer oder kleiner sein. Jede einzelne Vergewaltigung ist natürlich eine zu viel. Bislang kursierten Zahlen zwischen 1 und 2 Millionen Frauen, die nur allein durch die Rotarmee zu Vergewaltigungsopfer wurden. Diese Zahl erschien mir zu hoch und ich konnte eben durch meine Recherchen zufällig in einem Archiv Zahlen finden von allen Bundesländern, also auf kommunaler und Landesebene, wo ermittelt wurde, wie viele Frauen durch Vergewaltigung Kinder bekommen haben. Vergewaltigung durch Besatzungssoldaten. Und man weiß, dass Kinder ungefähr durch jede 100. Vergewaltigung auf die Welt kommen. Also jede 10. Vergewaltigung führt zu einer Schwangerschaft in der Regel durchschnittlich. Und von diesen 10 wird ungefähr eine Schwangerschaft auch ausgetragen, sodass ich also aufgrund dieser Zahl der Vergewaltigungskinder mit dem Faktor 100 hochgerechnet auf eine ungefähre Schätzung der Gesamtzahlen von Vergewaltigungsopfern kam. Ich sage aber immer dazu, es ist eine Hochrechnung, es ist eine Schätzung, die auf einem etwas sichereren Boden als die bisherigen Schätzungen steht, aber die natürlich immer nur eine Schätzung bleiben wird. Wir wissen ja selbst heute in der Gegenwart nicht, wie viele Vergewaltigungsopfer unter uns leben. Selbst in einem Staat, in dem also alle Behörden funktionieren, was ja nach 1945 nicht der Fall war, gibt es eine hohe Dunkelziffer. Insofern können es auch mehr gewesen sein.
Die deutschen Frauen und Mädchen waren eingestellt auf Russen, die kommen und diese vergewaltigen werden. Das hatte die nationalsozialistische Propaganda bereits verkündet. Was hat Ihnen das genützt?
Also manche sind vielleicht wenigstens vorher auf das Thema angesprochen worden von ihren Müttern, gerade für junge Mädchen, die ja damals noch nicht aufgeklärt waren und für die es noch überhaupt nicht üblich war, über Sexualität zu reden, konnte das eine gewisse Hilfe sein, wenigstens ungefähr zu wissen, was ihnen passiert und auch möglicherweise mit den Folgen umzugehen. Es wurde auch diskutiert in der Forschung, ob es so eine Art Selbstbestätigung eines Nachkriegsvolkes war, das sich für überlegen hielt, diesen sogenannten asiatischen Bestien gegenüber. So wurden ja damals die Rotarmisten immer tituliert. Also, dass sie sich sozusagen mit etwas leichter abfinden konnten, was in ihr Weltbild gepasst hat, was ihre eigene moralische, vermeintliche moralische Überlegenheit bewiesen hat. Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich glaube, letztlich war es für die Frauen gleich schlimm, ob sie jetzt von einem Sowjet oder von einem Franzosen oder einem Amerikaner oder Briten vergewaltigt worden sind. Die Folgen sahen dann aber unter Umständen für die Frauen anders aus.
Inwiefern?
Ja, also man konnte eben noch eher auf Verständnis und allgemeine Akzeptanz hoffen, wenn es ein Rotarmist gewesen war, weil das eben durch Goebbels und so weiter, durch die ganze Kriegspropaganda schon angekündigt worden war.
Zumindest bei uns in Westdeutschland?
Ja, nee, auch die Frauen auf der Flucht und Vertreibung, die dann in Berlin gelandet sind, die Vertriebenen in ihren vertriebenen Verbänden, die hatten dann ein gewisses Forum, wo sie sich austauschen konnten. Schwieriger war es tatsächlich, wenn man ein Vergewaltigungsopfer eines westalliierten Soldaten geworden war, weil das A nicht vorhersehbar gewesen war, weil dafür schlicht die Sprache und die Bilder fehlten. Und weil dann eben passieren konnte, dass man in den Vorwurf geriet, dass man es ja selbst gewollt hat. Also diese berühmte Rede von den Ami-Liebchen, die sich freiwillig für eine Strumpfhose und ein Päckchen Zigaretten einem westlichen Soldaten an den Hals werfen, diese Rede konnte ja absolut zerstörerisch sein. Und deswegen war es für viele Frauen, die Vergewaltigungsopfer von westlichen Soldaten waren, wirklich schwierig, die Grenze aufzuzeigen und zu sagen, hier Es gibt zwar Frauen, die haben fraternisiert, die haben sich mit dem Feind freiwillig eingelassen, mit dem sogenannten Feind, aber es gab eben auch Frauen, die vergewaltigt worden sind. Ich denke überhaupt, dass die Grauzonen zwischen sogenannten freiwilligen Sex, Prostitution, Notprostitution und tatsächlicher sexueller Gewalt fließend waren und dass wir heute auf dieses ganze Kapitel Fraternisierung oder Ami-Liebchen nochmal neu gucken müssen.
Vor dem Kapitel Fraternisierung und Ami-Liebchen steht ja das unmittelbare Kriegsende und da schreiben Sie ja auch von systematischen Massenvergewaltigungen, die in Freudenstadt und in Stuttgart stattgefunden haben durch die Franzosen. Wie sahen die aus?
Es ging eigentlich immer nach demselben Schema. Erstmal wurden Häuser sozusagen geklärt, ob da Waffen waren, ob da Nazi-Abzeichen waren. Dann hat man angefangen zu plündern. Also die Soldaten waren ja selber auch an Verpflegung und Alkohol und Schmuck und Wertsachen interessiert, haben Souvenirs mitgenommen. Und im dritten Schritt nach diesen Plünderungen ging es dann eben oft auf die Frauen. Es gab häufig Einbrüche von Soldaten bei Nacht und Nebel in die Häuser. Einer hat Wache gestanden, zwei sind ins Schlafzimmer gegangen, einer hat den Ehemann beispielsweise, wenn einer da war oder auch die Kinder mit Waffengewalt bedroht und der andere hat sich in der Zwischenzeit über die Frau hergemacht. Es gab richtige Verabredungen, es gab Hinweise, in den Häusern leben so und so viele junge Frauen. Insofern war es richtig systematisch. Es gab sogar Unterkünfte, die angemietet wurden, Hotels beispielsweise oder auch leerstehende Häuser, die wie so eine Art mobile Bordelle funktioniert haben, in denen man Frauen von der Straße geholt hat und dort vergewaltigt hat und dann immer wieder neue geholt hat.
Wie lang ging das?
Also diese unmittelbaren letzten Kämpfe waren natürlich ein besonderer gefährlicher Zeitpunkt. Ich gehe auch davon aus, dass dort, wo die Deutschen noch so anhaltend Widerstand geleistet haben und auch so sinnlos noch Widerstand geleistet haben, die Aggression besonders groß war. Mir fällt ein Beispiel hier in der Nähe von München ein, Moosburg. Da haben eben wie so oft noch irgendwelche versprengten Soldaten und Volkssturmmänner versucht, den Ansturm der Amerikaner aufzuhalten, haben Brücken gesprengt, haben denen das Leben so schwer wie möglich gemacht und es führte dann eben auch zu einer Massenvergewaltigung. Und ein besonders schlimmes Beispiel war eine junge Frau, die von dem Anblick dieser Stahlhelme der amerikanischen Soldaten so traumatisiert war, dass immer, wenn sie dann von dem Moment an amerikanische Soldaten mit Stahlhelmen gesehen hat, also völlig außer Rand und Band geriet. Sie wurde dann in eine Psychiatrie verbracht, weil man eine akute Selbstmordgefahr befürchtete und sie ist dann tatsächlich in einem unbeobachteten Moment aus dem dritten Stock dieses Krankenhauses runter auf die Straße gesprungen, aus Angst, weil sie wieder amerikanische Soldaten sah.
Haben Sie da auch Unterlagen bei der Armee direkt gefunden, also frühere Unterlagen, alte Zeugnisse der französischen Armee zum Beispiel über diese Vergewaltigungen in Freudenstadt und Stuttgart?
Also ich bin so stichprobenweise vorgegangen. Ich habe jetzt bei der französischen Armee keine Unterlagen gesucht, mehr bei der amerikanischen Armee. Und da gibt es eben Militärgerichtsprozessakten. Es ist ja nicht so, wie wir uns lange gedacht haben, dass diese Vergewaltigungen keine Folgen für die Soldaten hatten. Das war in allen Armeen strengstens verboten und führte zu Anklagen bis hin zu Todesstrafen. Und da habe ich einige Gerichtsakten der amerikanischen Armee einsehen können. Anfangs haben sich Soldaten beschwert gegen diese Vorwürfe, dass sie vergewaltigt haben, mit dem Argument, die wollen ja nur unser Image schädigen. Das ist sozusagen propagandistische Kriegsführung. Aber es wurde dann eben von offizieller Seite überprüft und festgestellt, dass diese Vergewaltigungsvorwürfe aus der deutschen Bevölkerung tatsächlich gerechtfertigt waren. Also selbst von der Armeeleitung, der amerikanischen Armeeleitung, gab es diese offizielle Bestätigung.
Wenn es verboten war, von Anfang an eigentlich, warum kam es trotzdem so häufig vor? Wurden beide Augen zugedrückt erstmal? Also, war es sozusagen das Recht des Siegers?
Es gab anfangs sicher erstmal gar nicht so die Möglichkeit zu disziplinieren, gerade bei der Roten Armee, obwohl schon also in den letzten Kriegswochen auch Armeeobere immer wieder das problematisiert haben und Schulungen gemacht haben. Ich denke, das gab schon ein Auge zudrücken und vor allem, was fatal war für die deutschen Frauen, es gab so ein Bild der deutschen Frau, die sexuell libertär ist, die dekadent ist, die geschminkt und mit Pelzmänteln über die Straßen läuft und die letztlich nur darauf wartet. Also sowohl die Rote Armee als auch die US-Armee haben letztlich sicher nicht bewusst und beabsichtigt, aber mit so einer Art Kriegstrophäe gewunken. Wenn ihr diesen Krieg führt, dann lockt am Ende sozusagen die Frau als Beute.
Wie haben die Frauen reagiert? Sie haben jetzt von dem Selbstmord berichtet, einer jungen Frau, der das passiert ist, die so schwer traumatisiert war. Wie hat die überwiegende Zahl der Frauen reagiert?
Ich denke, dass wir lange das falsche Bild hatten, auch durch die Verfilmung des Tagebuchs von der Anonyma, eine Frau in Berlin mit Nina Hoss, haben ja viele gesehen, dass die so ein bisschen pragmatisch damit umgegangen sind, dass sie also so Ärmel hochgekrempelt haben, Trümmer weggeräumt haben und sich dem Wiederaufbau Deutschlands und ihrem eigenen Aufbau ihres Lebensglücks gewidmet haben. Ich glaube, dass dieses Bild falsch ist. Ich glaube, dass also wirklich eine sehr große Zahl von Frauen tatsächlich Selbstmord verübt hat. Eine große Zahl schwer traumatisiert ist. Man geht heute davon aus, dass bis zu 40% dieser Vergewaltigungsopfer ein schweres posttraumatisches Belastungssyndrom entwickelt haben. Das heißt, eigentlich ihr Leben lang darunter gelitten haben, durch Albträume, durch psychosomatische Erkrankungen beispielsweise. Und ein Grund für diese schwierigen Verarbeitungsmöglichkeiten für die Vergewaltigungsopfer war eben, dass die Gesellschaft damals nicht offen war, darüber zu reden. Wir müssen uns vorstellen, das ist eine Generation gewesen, die generell nicht über ihre Gefühle geredet hat. Deren Erziehungsideal war Abhärtung, Schmerzunempfindlichkeit. Und die Männer kamen zurück von der Front und aus der Gefangenschaft und haben nicht darüber geredet, was sie im Krieg gesehen und womöglich auch angerichtet haben. Die Frauen haben nicht erzählt, was sie erlebt haben. Und so gab es wie so eine Art Schweigeabkommen zwischen den Geschlechtern, das sicher einer Verarbeitung dieses Themas im Wege stand.
Haben die Frauen damals auch die Einstellung gehabt, jetzt haben die Männer solche großen Opfer gebracht, waren an der Front, haben ihr Leben über Jahre hinweg riskiert, wir müssen auch ein Opfer bringen?
Ich glaube schon. Ich glaube eben, das war auch schon so ein Teil der NS-Ideologie, dass beide Geschlechter ihren Teil beitragen zur Rettung der Nation oder zur Expansion Deutschlands. Und da war den Frauen auch so eine Art soldatische Rolle zugesprochen worden, die eben sich als Mutter bewähren sollte, aber auch in den Fabriken. Insofern ist das sicher so, dass auch die Frauen so ein Tapferkeitsideal hatten und die Zähne zusammengebissen haben und nicht darüber geredet haben.
Jahre später hätten sie das ja tun können. Aber dann war das Schweigegebot schon zementiert, ja. Oder wie kann man das bezeichnen?
Ja, es waren eben unterschiedliche politische Vorzeichen auch. Im Kalten Krieg konnte man in bestimmten rechten, nationalistischen Kreisen, vertriebenen Kreisen durchaus über die Vergewaltigung der Frauen durch die Rote Armee reden. Aber man konnte nicht über die Vergewaltigung der westlichen Verbündeten reden. Das waren die Garanten der Freiheit, der Demokratie und des Wohlstandes. Und man hatte tatsächlich auch vielen Grund, diesen Befreiern dankbar zu sein. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Es war aber dann eine Feministin der ersten Stunde, Helke Sander, die dann eben später in den 90er Jahren anfing zu recherchieren und uns zumindest mal ein Bild vermittelt hat über die Vergewaltigung in Berlin.
Ich möchte nochmal zurück, direkt in die 40er und 50er Jahre. Die betroffenen Frauen, die vergewaltigt wurden, mussten die quasi beweisen, dass das geschehen war? Oder wurde denen geglaubt?
Das große Thema war erstens mal, wenn man schwanger geworden war, wie kommt man an eine Abtreibung? Das kann man nur, also unter Umständen, es war noch längst nicht sicher, wenn man nachweisen konnte, dass diese Schwangerschaft aus einer Vergewaltigung entstanden war. Und später, wenn Kinder ausgetragen worden waren, gab es nochmal das Thema, kriege ich eine Entschädigungszahlung für ein Kind, das aus einer Vergewaltigung durch einen Besatzungssoldaten entstanden war. Das waren also so zwei Situationen, in denen diese Vergewaltigungsopfer tatsächlich offiziellen Stellen gegenüber beweisen sollten, dass sie vergewaltigt worden waren. Und das war äußerst schwierig. Die Hürden waren enorm hoch. Also man sollte im besten Fall einen Zeugen beibringen, der bei der Vergewaltigung dabei gewesen war. Man sollte nachweisen, dass man sofort zu einem Arzt gegangen war, dass man sofort Familienangehörige oder Nachbarn darüber informiert hatte. Und das haben eben die Frauen gerade nicht getan. Die haben sich ja nicht zuletzt geschämt dafür, dass ihnen was passiert war, von dem die Gesellschaft auch meinte, das haben sie vielleicht selbst verursacht. Das ist ja bis heute das Problem von Vergewaltigungsopfern, dass immer der Verdacht im Raum steht, ja, was hat die denn selber dazu beigetragen? Vielleicht wollte sie es ja. Und das war damals noch ungleich schwieriger.
Und sie hatten vielleicht auch Angst oder die Sorge, dass ihre Ehe kaputt geht, wenn sie noch bestand oder wenn sie noch nicht verheiratet waren, dass sie keinen Mann finden werden, wenn dieser Makel auf ihnen lastet.
Genau.
Welche Position nahmen in der Frage denn dann zum Beispiel Seelsorger ein?
Eine wichtige Quelle für meine Untersuchung waren tatsächlich die sogenannten Einmarschberichte von Pfarrern in einer Erzdiözese in München-Freising. Da gibt es über 500 Berichte von Pfarrern, die in den letzten Kriegstagen und den ersten Kriegswochen ihrem Bischof melden sollten, was genau in ihren Gemeinden passiert. Und ich muss sagen, diese Berichte sind relativ zynisch häufig. Man merkt, das war gar nicht auf der Prioritätenliste ganz weit oben. Also erstmal wurde über die Beschädigung an den Kirchen geschrieben und über Plündereien in den Orten. Und so als ein Unterpunkt unter vielen kam dann ja, und es kam zu so und so viel Vergewaltigungen. In den kleinsten Dörfern in Oberbayern wurden, weiß nicht, 4, 5 Frauen vergewaltigt und häufig mit den Kommentaren der Pfarrer versehen. Ja, bei zweien muss es einen nicht wundern, die hatten ohnehin schon einen liederlichen Lebenswandel. Also da begann das eigentlich schon, dass man die Vergewaltigungsopfer moralisiert hat, dass man ihnen im Grunde eine moralische Schuld zuschieben wollte. Einmal, weil das Bild der weiblichen Sexualität damals eben noch so war, aber zum anderen auch, denke ich, weil man da im Grunde eine Schuld verschieben konnte von den Geschlechtern. Dass also die tatsächliche Schuld der Deutschen und vor allem auch der deutschen Männer im Krieg da letztlich auf den Schultern der Frauen aufgetragen wurde, also die sich angeblich als lose oder unmoralisch oder sexuell nicht kontrolliert erwiesen hatten. Und interessanterweise immer für bestimmte weibliche Bevölkerungsgruppen. Also die Frauen, die in ordentlichen Familienverhältnissen lebten, die Töchter des Bürgermeisters oder so weiter, denen wurde eher geglaubt, wenn sie vergewaltigt wurden. Während Frauen, die zum Beispiel evakuiert waren, die also fremd waren im Ort, die aus Städten kamen oder die gar Flüchtlinge waren, die hatten ohnehin schon schlechte Karten. Deren Lebenszuschnitt war eben nicht so bürgerlich geordnet und denen unterstellte man sehr viel schneller dann, dass sie sogenannte Ami-Liebchen waren und freiwillige sexuelle Verhältnisse eingegangen waren.
Aus der Gruppe der vertriebenen Frauen kamen ja auch die meisten Opfer.
Genau, dann. Das waren eigentlich die Frauen, die am gefährdetsten waren. Also ein Schicksal, das mich auch besonders berührt hat, war ein junges Mädchen, das auf der Flucht vergewaltigt worden war und sich also mutterseelenallein durchgeschlagen hat bis nach Bayern und die hier als erstes gleich wieder als sittenlos und moralisch verwahrlost einkassiert wurde und in ein Erziehungsheim gesteckt wurde. Trotz ihrer Vergewaltigung hat man ihr letztlich ihren desolaten Zustand vorgeworfen und sie also in eine, wir wissen ja, wie die Erziehungsheime damals aussahen, also auch entweder in eine unerträgliche Situation gebracht.
Was wusste man damals überhaupt über die Folgen von Vergewaltigung? Also wenn es physisch einigermaßen überstanden war, die Geschlechtskrankheit, die sich die Frauen möglicherweise geholt haben, überwunden war, was wusste man damals, was da noch folgen könnte einer Vergewaltigung?
Das ist eben das andere Traurige, was wenig hilfreich war für die Frauen, dass die Psychiatrie damals noch kein Konzept von Traumatisierung hatte. Also die Idee, dass ein psychisches Ereignis, ein Schrecken, eine Todesangst dazu führen konnte, dass man ein Leben lang traumatisiert ist und psychische oder auch körperliche Symptome davon trägt, dieses Konzept gab es noch nicht. Ich habe da wieder so ein Beispiel von einer 52-jährigen Frau, die im Schwarzwald vergewaltigt worden ist und die in der Psychiatrie war und man im Grunde das nur erstaunt zur Kenntnis nehmen konnte, dass die jede Nacht um Hilfe rief und randalierte und also schwer irgendwie ruhig zu stellen war. Und es hat Jahre gedauert, bis man erkannt hat, es sind psychische Traumata. Also dieses Konzept des psychischen Traumas ist eben erst so in den 70er Jahren entwickelt worden. Und bis dahin waren Frauen, die beispielsweise schwere Probleme da an den Tag gelegt haben, Frauen, die waren geisteskrank. Und das hatte dann nichts mit den Ereignissen zu tun. Man glaubte eben nicht an das Konzept des psychischen Traumas.
Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, man wollte es auch nicht glauben, vielleicht, weil man eben denken wollte, die Trümmerfrauen, die haben einiges ausgehalten, die sind physisch und psychisch stark, ja. Haben diese Gesellschaft wieder mit aufgebaut und ja, eine Stärke vielleicht gehabt, die die Männer zu dem Zeitpunkt nicht hatten.
Ja, und nicht zu vergessen die Folgekosten. Man hatte ja als kriegsversehrter Soldat beispielsweise Anspruch auf Renten. Aber all die, auch das gilt genauso für die Männer wie für die Frauen, all die, die psychisch versehrt waren, haben keine Ansprüche auf Renten oder dergleichen gehabt. Also die betroffenen Gruppen, die Ansprüche auf irgendwelche kriegsversehrten Renten gehabt hätten, wären natürlich ungleich größer gewesen. Insofern hat auch der Staat kein Interesse gehabt, da sozusagen ein Fass aufzumachen und auch all jenen, die psychisch versehrt waren, irgendwelche Renten zu bezahlen.
Als die Soldaten kamen, Elinor Krogmann im Gespräch mit der Historikerin Miriam Gebhardt. Produktion SWR 2015. Die Forschungsarbeit von Miriam Gebhardt ist nach wie vor beim Pantheon Verlag erhältlich und kostet broschiert 14,99 Euro.